Ich habe gebetet und gebetet die Woche und es ist was ganz Merkwürdiges passiert. Der Herr hat mir gesagt, ich soll in die Trickkiste greifen, also in die Predigtkiste greifen, eine Predigt halten, die ich schon mal gehalten habe, was ich überhaupt nicht gerne mache. Aber es war einfach so. Aber es ist ja viel passiert, die ist auch schon lange, lange her. Die meisten werden sich schon gar nicht mehr daran erinnern. Und ich habe in letzter Zeit immer wieder erlebt und heute, als wir hier in der Anbetung waren, vorhin war mir das mal richtig klar, jawohl, das war Gottes Reden, wo es darum geht, neues Land einzunehmen, wo es darum geht, Jerichos wieder neu zu erobern, von denen wir meinen, wir schaffen es nicht, Dinge, von denen wir annehmen, dass wir sie nie hinkriegen, Sachen, wo wir uns dauernd im Kreis drehen. Und ich habe ein paar Dinge die Woche mitgekriegt von einigen Leuten und habe gespürt, es ist dran, diese Sachen nochmal zu predigen. Es geht um das Thema nie mehr fremdbestimmt leben. Im Galater 5,1 heißt es, zur Freiheit hat uns Christus befreit. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auferlegen. Sondern das ist ein ungeheuer wichtiges Statement. Was Gott in Jesus dir gegeben hat, ist Freiheit. Freiheit in jeder erdenklichen Form. Und diese Freiheit ist eine Gefahr, dass sie uns immer wieder genommen wird. Denn diese Freiheit hat sehr viel damit zu tun, zu verstehen, wer ich bin in Christus, wer ich geworden bin, was mir gehört und diese Dinge auch auszuleben. Und die Freiheit wird irrelevant, wenn ich sie nicht auslebe. Das ist sogar in unserer Gesellschaft so. Wenn wir unsere Freiheit, unsere Grundrechte, die wir haben, wenn wir sie nicht ausleben, sie abgeben, dann werden sie uns irgendwann genommen werden. Und genauso ist es mit den geistlichen Freiheiten, die Gott dir gegeben hat. Wenn du sie nicht lebst, dann werden sie dir früher oder später vom Feind Gottes genommen werden. Und eine dieser Freiheiten, die Gott dir gegeben hat, ist, eigene Entscheidungen zu treffen, aus dem Wissen heraus, dass er hinter dir steht, dass er dein Schirm und Schild ist, dass er dein Schwert ist, dass er hinter allem steht, was du machst, dass du nicht mehr alleine bist. Im ersten Buch Mose lesen wir, jetzt mal gucken, ob das geht. Du musst mir doch helfen, ich weiß nicht, was los ist. Warum geht dem nicht, ey? Off, on, in, off. Naja. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn, er schuf sie als Mann und Weib. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrschet über die Fische im Meer, über die Vögel unter dem Himmel und über alles Vieh und Getier, das auf Erden kriecht. Als Gott den Menschen geschaffen hat, die Krone der Schöpfung, und das soll nicht arrogant klingen, sondern du warst das Teuerste, das Herrlichste und das Schönste, das Gott sich gewünscht hat. Du warst von aller Ewigkeit her auf dem Herzen Gottes. Gott hat sich von aller Ewigkeit her nach dir und mir gesehnt. Er wollte einen Gegenüber haben. Wir haben das dieses Jahr sehr intensiv in vielen Predigen gehört und entwickelt. Und das ist etwas, wenn du das nicht lernst und in dir aufnimmst, dann wird das immer, was ich sein. Und es ist wichtig, dass du das weißt. Gott liebt dich. Ich werde vielleicht nächsten Sonntag schon nochmal eine Predigt halten über die Schöpfung. Ich habe jetzt dieses eine Buch zu Ende gelesen, The Evidential Power of Beauty, die beweisende Kraft der Schönheit in der Schöpfung. Das hat mich umgehauen, zu sehen, wie unglaublich Gott unseren Kosmos aufgebaut hat, den Makrokosmos, den Mikrokosmos und den Kosmos, in dem wir leben, den Midi-Kosmos. Und ich habe gedacht, das ist unglaublich. Und dieser Gott, den du an jeder Ecke, wenn du die Augen hast, wahrnehmen kannst, hat mich geschaffen und ich bin sein Liebling. Ich bin das Zentrum seiner Freude. Ich sage nur so viel, die Wissenschaftler sagen, dass eigentlich das gesamte Universum, so wie wir es kennen, zu einem Grund existiert, menschliches Leben wie das unsere hervorzubringen. Und Wissenschaftler sind sich heute mehr denn je überzeugt, dass die Erde wahrscheinlich der einzigste Planet im ganzen Universum ist, auf dem Leben in dieser Form existiert. nichtchristliche Wissenschaftler. Und mehr begreift die Wissenschaft, dass ein Purpose hinter, also ein Grund hinter all dem steckt. Und der Grund, so unfassbar es klingt, bist du. Du. Auch der Letzte, der da hinten irgendwo sitzt und meint, Gott liebt dich. Und Gott hat dich gemacht für einen Grund. Und einer dieser Gründe ist, was Gott sagt, du sollst herrschen. Das Wort Herrschaft ist in unserem deutschen Sprachgebrauch negativ belegt, müssen wir ganz klar sagen. Herrschaft heißt dominieren, unterdrücken. Das meint Gott nicht. Wenn wir von der Herrschaft Christi sprechen, dann wissen wir, dass es eine Herrschaft der Gerechtigkeit ist. Eine Herrschaft ist, für die er sich zuallererst hingegeben hat, sein Leben geopfert hat, um sich das Recht zu erdienen, über uns zu herrschen, in Liebe, in Güte und Freundlichkeit. Und wir folgen ihm in Liebe nach und nicht aus Angst. Und es ist genau die Herrschaft, zu der wir berufen sind. Jesus sagt, wir werden einmal mit ihm auf seinem Thron sitzen und mit ihm regieren. In Liebe, in Güte, in derselben Qualität, wie er herrscht. Aber wir wollen zurückkehren zu dem Begriff, dass Gott die Menschen geschaffen hat und er gibt ihnen hier einen Herrschaftsauftrag. Und das ist das, was du im Moment verstehen musst. Gott hat dir einen Herrschaftsauftrag gegeben. Du sollst herrschen. Was bedeutet Herrschaft? Einfach gesprochen, vielleicht kannst du mal eins weitermachen. Nee, zurück. Einfach gesprochen, ich habe die Verantwortung und Autorität in dem Bereich, über den Gott mir Herrschaft anvertraut hat. Das beginnt damit, ich leite mich selber und bestimme meinen Kurs und meine Aktionen. Das, was du tust, bestimmst du eigentlich und kein anderer. Und es leiten uns nicht diejenigen, die Gott uns unserer Leitung anvertraut hat. Wenn Gott dir Leitung gegeben hat, in einer Firma, in einer Abteilung, in deiner Familie, in einer Schulklasse, dann bist du derjenige, der leitet und nicht die, die er dir anvertraut hat. Und viele Leiter geben die Leitungsverantwortung ab an die, die sie eigentlich zu leiten haben. Und zu herrschen heißt auch, dass nicht die Umstände dich dominieren. Und viele Leute sagen, die Umstände beherrschen mich. Die Umstände sind so schlecht, dass ich nicht anders kann. Wir kennen die Geschichte, als im Paradies die Schlange kam und Adam und Eva verführte, von dieser Frucht zu essen. Und es war sehr interessant. In diesem ersten Vers lesen wir, dass Gott sagt, ihr sollt auch herrschen über alles Getier, das auf der Erde kriecht. Das schloss die Schlange mit ein. Aber Adam und Eva missachteten diesen klaren Auftrag und sie machten eigentlich die Schlange vielleicht nicht zu einem Herrscher, aber zu einer Art gleichgestellten Verbündeten, die das Recht hatte, ihnen Vorschriften zu machen, was sie zu tun hätten und was nicht. Falscher Rat. Das Resultat kennen wir. Adam und Eva aßen von der Frucht, anstatt zu herrschen, folgten sie nur ihren Gefühlen. Die Frucht schmeckt gut, aber noch viel geiler, die Frucht gibt mir uneingeschränkte Macht. Ich werde sein wie Gott. Das war das Eigentliche. Ich werde im Nu wie Gott. Dahinter verbirgt sich was ganz Interessantes. Marco hat es vorhin sehr trefflich gesagt. Wir leben in einer Microwave Society. Wir leben in einer McDonald's Society. Heute möchten wir gerne alles sofort. Ich besuche einen Kurs über, wie benehme ich mich. Und am besten möchte ich einen 15 Minuten Crashkurs und danach habe ich alles intus. Ne? Oder habe ich jetzt wieder übers Internet gehört, da gab es wohl eine christliche, sogenannte christliche Firma in Amerika und in England, die den Christen Millionen Umsätze versprochen hat. Ne? Und das ging jetzt alles pleite und es hat sich herausgestellt, dass die Millionen veruntreut hatten. So, und ich frage mich manchmal immer auch, wieso fallen sogar Christen darauf rein? Ich will euch die Antwort geben, weil die meisten Christen genauso unter diesem Fluch immer noch leben. Die Gier nach Abkürzungen. Die Gier nach Abkürzungen. Die Gier nach Abkürzungen. Schnelles Geld, schnelles Glück, schneller Erfolg, schnelle Heilung, schnell der Größte sein. Und dass es traurig ist, dass die Christen davon überhaupt nicht ausgenommen zu sein scheinen. Millionen Christen haben Millionen von Dollar verloren. Und das ist etwas, wenn dir jemand verspricht, 25% Gewinn in einem Monat aufs Geld, Cash, dann muss ich sagen, da ist was faul. Da ist einfach was faul. Ja. Oder man muss so dumm sein, dass man es nicht blickt. Und das ist etwas, aber was hier passiert, machen wir die nächste Folie, das möchte ich euch eigentlich erklären, Fremdbestimmung. Sag mal, irgendwie ist hier alles durcheinander gekommen, habe ich das Gefühl. Machen wir jetzt weiter. Oh, das passt alles nicht. Ja. Wenn ihr oben mal diese beiden Bilder anguckt, äußerer Einfluss, die Schlange. Die Schlange macht ein Angebot. Der böse Christ kommt, sagt, ich gebe dir 25%. Was passiert dann? Gefühle kommen in dir hoch. Amen. Du denkst nach, wow, 25%. Und wenn ich noch mehr anlege, dann ist es ja, oh, da geht schon der Rechenschieber hier oben. Und genauso war es bei Adam und Eva. Wenn ich die Frucht esse, ich werd in einer Sekunde sein wie Gott. Wow, das ist die Lösung. Ich muss nicht in die Schule Gottes gehen. Ich muss mich von Gott nicht belehren lassen. Ich muss nur einmal essen und ich bin wie Gott. Und das ist das, was bis heute auch noch das Thema Nummer eins ist, wie der Feind viele Christen einfach verführt auf den Weg der Abkürzung durch das Gefühl. Du fühlst etwas. Wow. Und was ist oft bei Gefühl? Was schaltet Gefühl manchmal aus? Das Hirn, der Verstand. Und das ist das, was Gott dir gegeben hat. Und das Hirn ist auch das, wo Gott sagt, mit dem Hirn sollst du Herrschaft ausüben. Mit dem Hirn sollst du Herrschaft ausüben. Herrschaft bedeutet, weise zu sein, bedeutet, meine Optionen zu überlegen, bedeutet, abzuwägen und nicht aus dem hohlen Bauch heraus zu handeln. Sondern das ist das, was passiert ist bei Adam und Eva. Sie haben nicht geherrscht, sie haben reagiert. Und zwar mit ihrem Gefühl. Das Gefühl war da, oh, ich schlag zu, ich nehme das Angebot. Und sie haben gegessen. Und was ist da passiert? Die Fähigkeit zu herrschen und zu entscheiden, die Gott gegeben hat, wird nicht genutzt. Sie haben nicht über diese Schlange geherrscht. Sie haben damit nicht über die Umstände geherrscht. Sie haben sich von den Umständen unterkriegen lassen. Und wir werden das noch entwickeln. Das ist das, was so vielen Christen oft ihr Jericho beschert, wo sie davor stehen, hohe Mauern, ich kann es nicht einnehmen. Unten haben wir das andere. Die Fähigkeit zu herrschen, zu entscheiden, wird genutzt. Ich entscheide und herrsche und erhebe mich über eine fremde Bestimmung. Es kommt ein äußerer Einfluss, jemand bietet mir was an und ich sage, Moment, ich schalte mal, obwohl die Gefühle hier klingeln, schalte ich meinen Denkapparat ein, den mir Gott gegeben hat. Ich habe Herrschaft von Gott bekommen, die gebrauche ich jetzt mal, ich überlege ein bisschen. Ich frage Gott, ich überlege, was hat Gott gesagt? Was sagt Gott zu diesen Dingen? Was sagt mir die Erfahrung? Und dann komme ich plötzlich zu einer ganz anderen Bewertung, weil Gott auch zu mir spricht in dieser Zeit. Und ich werde sagen, nee, verpiss dich mit deinen 25%. Und dann kommt meine Reaktion, die ist gut. Ich habe mich gerettet, ich habe meinen Hintern gerettet. Und das ist das, was Gott möchte. Und wir werden von so viel Schaden bewahrt sein, wie wir diese simplen Weisheiten lernen. Gott hat dir Herrschaft gegeben. Herrschet, herrschet. Und das heißt, du sollst deinen Kopf gebrauchen. Okay. Jetzt müssen wir ein bisschen tricksen. Ich gucke mal. So. Was ist ein reaktiver Mensch? Das ist der Mensch, nämlich der reagiert nur. Das nennt man so, ne? Der reagiert immer nur. Er agiert nicht, er reagiert. Er herrscht nicht, er wird beherrscht. Er kontrolliert die Umstände nicht, die Umstände kontrollieren ihn. Ich möchte, dass du das mal ein bisschen auf dich wirken lässt, dieses Bild. Bist du jemand, der agiert, sprich, der entscheidet, wo es lang geht, oder bist du eher jemand, der sagt, naja, mal abwarten, was morgen passiert, und wenn es dann passiert, dann werde ich darauf reagieren? Bist du jemand, der sagt, da geht's lang und hier habe ich geplant, wir machen das und das, oder bist du jemand, eher dem anderen sagen, wo es lang geht? Kontrollierst du die Umstände, oder bist du eher jemand, der sagt, ach, wenn nur die Umstände besser wären, dann würde ich es auch machen. Wenn nur das Wetter schöner wäre, dann würde ich ja auch in den Gottesdienst kommen. Wenn doch nur meine Tante Erna nicht immer so sauer wäre, wenn ich sonntags in die Gemeinde gehe, würde ich auch gehen. Die Umstände. Ist das schon mal aufgefallen, wie oft uns Umstände regieren? Und Gott hat uns berufen, über den Umständen zu sein. Du sollst herrschen. Herrschet. Und das ist keine Arroganz, das ist kein arrogantes Postulat, das ist etwas, was Gott uns gegeben hat. Er sagt, ihr seid meine Kinder. Und das ist ein Prozess, den wir lernen müssen. Amen. Und die stärksten Fremdbestimmungsfaktoren sind Gefühle ohne Werterahmen. Das heißt, wir fühlen etwas, aus dem Bauch heraus reagieren wir, sei es aus Neugierde, sei es aus Gier oder aus Angst. Angst ist auch, und Angst ist ein sehr schlechter Ratgeber. Und als Adam und Eva gegessen hatten, da folgten sie ihren Gefühlen ohne Werte. Sie haben ihre Gefühle, die sie hatten, überhaupt nicht an den Werten, die ihnen Gott gegeben hat, vorbeigeführt. Sie haben nur noch das Resultat gesehen, das Vermeintliche, und haben gegessen. Und wurden zu Menschen, die in Sklaverei kamen. Und es ist interessant, kurz danach siehst du auch gleich, wie dann der reaktive Mensch funktioniert. Der reaktive Mensch übernimmt nämlich keine Verantwortung für sein eigenes Handeln. Es geht dann los in 1. Mose 3,11. Gott sprach, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du nicht von dem Baum gegessen, von dem ich dir gesagt habe, du sollst nicht essen? Da sagte Adam, die Frau, die du mir zugestellt hast, gab mir von dem Baum zu essen heute Mittag und ich aß. Da sprach Gott der Herr zu der Frau, warum hast du das getan? Die Frau aber sagte, die Schlange hat mich betrogen, so dass ich gegessen habe. Die Schlange hatte keinen Mund und konnte sich nicht rechtfertigen, ne? Aber wenn sie einen gehabt hätte, hätte sie wahrscheinlich auch gesagt, der Teufel hat mich besessen und deswegen habe ich es gemacht. Ihr merkt schon, was das Problem ist. Jetzt gucke ich nochmal. Da haben wir es. Der reaktive Mensch in Aktion ist, die anderen sind schuld. Die Umstände sind schuld. Hurra, es gibt Umstände. Und dann gibt es noch Gott. Gott ist schuld. Jawohl. Wenn Gott besser funktionieren würde, ging es mir besser. Und außerdem ist der reaktive Mensch immer das Opfer aller Umstände. Er ist immer da. Haben wir Kinder hier? Das A-Wort, ne? Ich bin immer da. Ja. Und ich bin ja immer der Letzte. Immer ich, immer ich. Vielleicht kennt ihr solche Menschen, die Opfer. Ich bin auch manchmal gern Opfer und heul rum. Das macht jeder von uns mal. Ne? Aber wir müssen aufpassen, dass das nicht zu unserer Lebensphilosophie wird. Amen. So, und Gott ist nicht schuld. Gib Gott nicht die Schuld. Such die Schuld bei dir. Die Umstände. Es ist so einfach, auf die Umstände alles zu schieben. Der Markt ist so schlecht. Ach, der Schröder bringt seine Steuerreform nicht durch. Und dies und das. Und der Euro ist so hoch und der Dollar so niedrig. Das sind alles Sachen. Wenn du mal in die Geschichte reinguckst, die größten Unternehmungen wurden gestartet in den Zeiten, wo die meisten Leute gesagt haben, es ist unmöglich. Da wurden die größten Erfindungen gemacht, da wurden die größten Schlachten gewonnen, da wurden die größten Siege errungen. Mit Gott, und das soll wirklich nicht arrogant sich anhören, aber mit Gott gibt es keine ungelegene Zeit. Wenn er dir sagt, geh, dann ist es wurscht, egal was um dich herum los ist, dann gehst du. Und das ist wieder zwischen diesen beiden Blöcken. Bevor ich entscheide, rede ich mit Gott. Und wenn Gott sagt, geh, dann gehe ich. Und dann spielen die anderen keine Rolle, die sagen, oh, bloß nicht. Die Umstände spielen keine Rolle, die dir sagen, es funktioniert nicht. Gott wird mit dir sein. Gott ist nicht schuld. Und du bist nicht mehr das Opfer der Umstände, sondern du beherrschst die Umstände, weil Gott ja mit dir ist. Wenn Gott für uns ist, wer will gegen uns sein? Und das ist etwas, was wir aufnehmen müssen. Das ist etwas, was wir lernen müssen. Das ist ein Teil von uns werden. Deswegen ist es so wichtig, und ich dich immer wieder frage, was ist denn deine Identität? Hast du eine Identität in Gott? Weißt du, wer du bist in ihm? Weißt du, wie sehr er dich liebt? Weißt du, was er dir gegeben hat? Lebst du das? Oder ist es nur so, ja, mal gehört und hoch, ja. Kannst du mal eins weitermachen? Hier haben wir das nochmal. Änderungen in unserem Leben geschehen außerhalb von mir und durch die anderen. Das ist reaktives Leben. Ist das schon mal untergekommen? Änderungen in deinem Leben geschehen durch die anderen und nicht durch dich. Wären die äußeren Umstände besser gewesen, wäre das nicht passiert. Die Welt außerhalb von mir muss sich ändern, dann wird es auch mir besser gehen. Die Verantwortung für mein Wohlergehen liegt woanders und nicht bei mir. Denk mal drüber nach. Wie oft sagen wir sowas? Ne? Ach, die blöde Gemeinde, die zieht nicht richtig mit. Der olle Pastor, wenn der sich doch mal endlich mehr um mich kümmern würde. Ne? Wer muss sich ändern? Natürlich jeder, klar. Aber zuallererst muss sich der ändern, der es sagt. Das ist der Punkt. Wenn du Kinder hast, die widerspenstig sind, dann fang mal am anderen Ende der Leine an und frag dich, ob du dich ändern kannst. Machst eins weiter. Das Gegenteil ist der proaktive Mensch. Er schneidet die Fäden der Fremdbestimmung immer mehr ab. Er sagt, die Lösung liegt in mir. Indem ich mich ändere, ändere ich die Situation. Wenn ich agiere und herrsche, sind die äußeren Umstände egal. Und das ist wahr. Ich werde mich ändern und dadurch ändere ich die Welt außerhalb von mir. Mein Verhalten bestimmt mein Wohlergehen. Nicht das Verhalten der anderen. Du hast es in der Hand. Und das ist etwas, was wir gerade in Zeiten wie diesen neu lernen müssen, uns frei zu machen von den anderen. Dass es immer nur die anderen für mich besorgen, die anderen für mich machen. Ich mich dauernd nur von anderen Menschen und Umständen abhängig mache. Gott hat dich dafür nicht geschaffen. Ich rede hier nicht davon, dass wir in einer guten Beziehung miteinander leben sollen, dass wir in einer Firma vielleicht Hierarchien haben. Darum geht es gar nicht. Ja? Es gibt Abhängigkeiten, Teamabhängigkeiten, Leiterabhängigkeiten, die sind von Gott verordnet, in denen funktionieren wir. Das ist auch wichtig. Aber es geht darum, wenn ich meine Verantwortung, die ich für mein Leben ganz klar habe, auf andere abwälze, dass sie es für mich machen oder sage, weil die Umstände so sind, kann ich es nicht. Da bist du auf dem Holzweg. Und dann wirst du vor Jericho stehen, wirst sagen, die Mauern sind zu hoch, die Feinde sind zu viel und wir sind zu klein und zu schwach. Als die 10 Kundschafter aus dem Land zurückkamen, das sie erkunden sollten von den Israeliten, dann sagten die 12 Kundschafter und 10 sagten, das Land frisst uns auf, die Menschen sind Riesen. Ihre Städte sind befestigt bis an den Himmel und wir waren wie Heuschrecken in ihren Augen und sind es auch. Das war eines dieser typischen reaktiven Selbststatements. Ich mache mich kleiner als die Herausforderung, die vor mir liegt. Und wenn ich mich angefangen habe, kleiner zu machen als die Herausforderung, die vor mir liegt, dann habe ich einen guten Grund, weil unser Fleisch sucht konstant nach einem guten Grund, aufzuhören, den Kampf gar nicht erst anzufangen. Da sind wir Weltmeister drin, wir alle, ich auch. Und ich muss meinem Fleisch auch immer wieder mal richtig in den Hintern treten. Es gibt Bereiche, da kämpfe ich gerne, und Bereiche, in denen kämpfe ich überhaupt nicht gerne. Aber dann muss dein Fleisch treten und sagen, hey, Gott hat gesagt. Das haben Josua und Kaleb getan. Die haben gesagt, Gott hat gesagt, wir werden sie auffressen wie Brot. Also lasst uns gehen, worauf warten wir noch? Und das ganze Volk heult und schreit, weil sie dieses Self-Assessment, diese Selbstdarstellung angenommen haben. Wir sind wie Heuschrecken. Sondern da möchte ich dir Mut machen, wenn du vor Herausforderungen in diesem Moment stehst und du kommst dir wie eine Heuschrecke vor, dann hast du nicht das richtige Bild. Einer, der größer ist, steht hinter dir. Habt ihr mal den Film Der Bär gesehen? Wunderbarer Naturfilm, ist schon vor vielen, vielen Jahren gelaufen, gibt es aber immer noch in der Videothek. So ein kleiner Grizzlybär, seine Mutter ist gestorben. Er tummelt sich so durch die Wildnis, freundet sich mit einem großen Grizzlybär an. Und am Schluss siehst du den kleinen Grizzlybär am Fluss stehen, was trinken. Und dann kommt ein Puma und schleicht sich so an. Ne? Und der kleine Bär und der Puma stehen so da, Augen in Augen. Und der Puma ist schon bereit, sich auf ihn zu stürzen. Und dann siehst du, wie der kleine Bär sich so auf die Hinterfüße stellt. Und der Puma kriegt solche Augen, dreht sich rum und rast weg. Und dann fährt die Kamera zurück, und dann siehst du hinter dem kleinen Bär den Riesenbär stehen. Und der stand dann, hat gebrüllt. Da ich dachte, wow, das ist genau das tolle Bild. So ist es, wenn du dich erhebst gegen deine Feinde, da steht Gott hinter dir. Und er ist es, der alle deine Feinde in die Flucht schlägt. Und das ist das, was er uns versprochen hat. Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Fürchte dich nicht. Ein solches Leben ist Glauben und Vertrauen in die sicheren Zusagen Gottes. Und Gott wird mich in diesem Leben trainieren, wie ich lernen kann, meinen freien Willen zu gebrauchen und ihn nicht mehr unterjochen lasse durch Gefühle oder durch Ängste oder durch Gier. Und wir wollen versuchen, heute Abend ein bisschen zu lernen, wie ein proaktives Verhalten, das ist dieses positive Verhalten, und wie ein negatives, das reaktive Verhalten entsteht und wie wir es überwinden können. Machst du mal eins weiter? Da haben wir es ja, ne? Hier seht ihr David und Goliath. Das habe ich im Internet gefunden, das Bild, fand ich total cool. Das ist Heldentum, ne? Der weiß, wer er ist, der da unten mit seiner kleinen Schleuder. Ne? Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Und in Lukas 10 sagt Jesus, siehe, ich habe euch Macht gegeben über alle Gewalt des Feindes und nichts wird euch schaden. Ich möchte, dass wir hier mal ein Wort genauer betrachten, und das ist das hier. Ne? Nicht einige Gewalt oder manche Gewalt, alle Gewalt des Feindes. Das heißt wirklich alles. Es gibt nichts, von dem wir eigentlich sagen können, ja, da war der Feind stärker oder der Widersacher Gottes war stärker. Auch die Umstände sind nicht stärker. Es ist, du bist derjenige, der die Umstände groß, stark und schrecklich macht. Du bist derjenige, der entscheidet, was geschieht. Du hast es in der Hand und es hängt von deinem Vertrauen an Gott ab, von deinem Glauben, von deinem Vertrauen an ihn. Ich möchte da auch gerne mal was sagen, hier so ein bisschen zu diesem Bereich Macht über alle Gewalt des Feindes. Charismatische Christen haben auch so eine Tendenz, dass wir gerne alles auf irgendwelche Mächte schieben. Der Dämon des Musikhörens, der Dämon des Kinos, der Dämon der Schokolade, ne? Der Dämon der Schwarzwälder Torte. Ne? Und ich sagte was, es ist so einfach, die Probleme auf den Dämon zu schieben. Da bin ich ja nicht mehr schuld. Ne? Das ist ja nicht mehr mein Problem. Das ist der böse Dämon, der aus dem Kuchen guckt. Ne? Die Kirschen sind nämlich Augen, ne? Die mich angucken. Ne? Oder Dämon des Whisky, ne? Und ach, wie sie alle heißen, ne? Die Welt ist voller Dämonen. Ne? Und wir müssen lernen, dazu ein klares Nein zu sagen. Ich persönlich glaube, dass die Dämonen sich viel, viel subtiler verhalten. Und wir sollten, anstatt gegen Dämonen zu kämpfen, lieber lernen, gegen uns selber zu kämpfen. Aber es ist für manche Christen einfacher, gegen Dämonen zu kämpfen, als gegen sich zu kämpfen. Weil ich, oh, das tut ja weh, den Dämon, den kann ich treten. Ne? So, es ist, lasst euch da nicht verführen, so schnell zu sagen, ha ja, das ist das und das und das. Hör mal in dich rein. Das Problem liegt allzu oft in dir selber. Und das Problem ist oft mit ein bisschen Willen und Disziplin zu beheben. Vielleicht ein bisschen Fasten. Sich mal sagen, okay, ich reiß mich zusammen. Ich züchtige, wie es Paulus sagt, hören wir heute überhaupt nicht mehr gerne, meinen Leib. Ne? Das ist ja, nein, das ist ja ungeistlich. Ne? Das müssen wir anders machen. Aber es sind oft die simplen Dinge. Und ich denke auch gerade, wenn wir gegen dämonische Kräfte zu kämpfen haben, dann ist es oft so, wenn ein Mensch frei wird, dann ist es nicht so, dass du frei bleibst. Jesus sagt, jawohl, pass auf, dass dir nicht was Ärgeres passiert. Jesus spricht in Markus 11 von dem Dämon, der umherreist und keine Bleibe findet und er kommt wieder zurück. Und was findet er? Das Haus, geschmückt, gefegt, sauber, als den Menschen. Aber etwas ist falsch in dem Bild. Das heißt, er ist leer. Das heißt, da ist nichts drinnen. Und viele Christen werden frei von Bindungen, von Süchten, aber sie versäumen es, dieses Vakuum zu füllen. Deswegen bete ich sehr ungern für Menschen, die ich nicht kenne. So, da kommen Leute, ja, bet mal für mich, Bruder, dass ich frei wäre vom Rauchen. Ne? Und ich sage, hey du, ich kenne dich gar nicht und ich habe keinen Kontakt mit dir. Du brauchst, was du brauchst, ist eigentlich jemand, der dich auch ein bisschen begleitet, der dir mal in den Hintern tritt. Ne? Weil das ist nicht nur tralala mit einem Gebet getan, sondern du wirst wohl frei in dem Moment, aber danach werden wieder Angriffe kommen. Dann ist die Frage, womit füllst du das Vakuum? Da geht's los. Lässt du die Identität Christi in dich rein? Beginnst du zu lernen, wer du bist? Beginnst du ein Jünger zu werden? Oder bist du nur wieder einer von denen, die genau wie Adam und Eva oder diese 25% eine schnelle Lösung suchen, ein Quickie? Ja, das Quickie. Gibt genügend geistliche Quickies. Ne? So, Jesus, mach's mal schnell. Ne? Und wir hoffen, dass es dann läuft. Und was wir eigentlich sagen ist, Jesus, ich möchte gern meinen Verstand und meine Persönlichkeit an der Haustür abgeben. Bitte mach doch aus mir einfach so einen christlichen Roboter, den du nett programmierst, der dann schön funktioniert. Und dann ist doch alles toll, Jesus. Ich laufe dann nur noch rum. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Preis den Herrn, Halleluja. Und das ist doch kein Leben. Gott möchte aus dir ein Lebewesen schaffen, ein Gegenüber, das imstande ist, selber Herrschaft auszuüben. Das lernt sich durchzuschlagen. Gott, du hast Zeit. Hey, wenn du beim Rauchen 20.000 Mal hinfällst, kein Problem, solange du immer wieder aufstehst. Ja, Amen. Das ist nämlich oft auch, du bringst dich unter so einem Druck, ne? Jetzt habe ich den Dämon des Rauchens ausgetrieben. Ne? Und dann am nächsten Tag, oh, dann siehst du es in der Ecke irgendwo stehen, und dann haben die ein so schlechtes Gewissen, haben so die Panik, dass sie irgendjemand sieht, ne? Und kommen unter Verdammnis, unter Selbstablehnung und das ist so furchtbar. Hört doch auf damit. Der Gerechte fällt 7-mal. Das Entscheidende ist, dass er immer wieder aufsteht. Darum geht's. Wenn ich gefallen bin, meine Güte, es ist passiert, ich bekenne das und dann stehe ich wieder auf. Und feier nicht endlose Selbstmitleidpartys. Das passiert aber dann, wenn ich mein Maul vorher aufreiß und sage, ja, ich bin's frei geworden, gell? Der Bruder hat mal für mich gebetet und wow. Das funktioniert nicht. Gott macht dich frei. Aber danach ist es dein Job, das ist das, was Jesus sagt, sehe zu, dass dir nicht etwas Ärgeres widerfährt. Werd frei. Und bleib frei. Und da hilft dir Gott dabei. So, gib deine Verantwortung, die Gott dir gegeben hat, nicht ab und nicht auf. Gib sie nicht in andere Hände. Auch nicht in die Hände der Dämonen. Du hast die Kraft in dir, denn er selber, der Schöpfer des ganzen Universums, lebt in dir. in dir. Wenn ich jetzt ein amerikanischer Priester, Pastor wäre, würde ich sagen, sag mal in dir. Sag mal in mir. Ne? So, aber manchmal sollte man das wirklich tun, ne? Weil wir müssen uns das mal bewusst machen. Okay. Machst du mal eins weiter? Wir leben in zwei Einflussbereichen. Der erste Einflussbereich, das ist dein eigenes persönliches Leben. Das ist dieser blaue Kreis, das ist deine Einflusssphäre. Das ist dein Leben. Das ist deine Persönlichkeit. Das sind die Ressourcen, Finanzen, Kräfte, Einfluss, über den du persönlich verfügst. Dein Wille natürlich und auch die Entscheidungen, die du triffst, die du unmittelbar treffen kannst. Das ist deine Einflusssphäre. Und über diese Einflusssphäre hast du Herrschaft. Sehr wichtig, dass du das verstehst. Darüber hast du Herrschaft. Das ist das, was du unmittelbar und sofort ändern kannst. In die oder die oder die Richtung. Dann gibt es um dich herum die zweite Einflusssphäre. Und das ist die Welt um uns herum. Das sind andere Menschen und das sind die Lebensumstände. Und hier muss man ganz klar sagen, du hast keinen direkten Einfluss in diesen Kreis. Ich kann dem Stefan nicht sagen, ich kann ihm das sagen. Ich könnte ihn, wenn er vielleicht mein Angestellter wäre, und er kriegt Geld von mir, manipulieren. Aber sein Herz kann ich deswegen trotzdem nicht verändern. Das heißt, ich habe keinen Einfluss. Und das ist sehr wichtig zu verstehen. Gott hat keinen Bock, dich zu irgendeiner Haltung zu manipulieren. Ja? Du bist nicht der Angestellte Gottes, wo Gott sagt, ich gebe dir das ewige Leben, nur wenn du mir gehorchen tust, gell, auf den Punkt. Ne? Sondern, und so meinen viele Christen, Gott funktioniert's, aber Gott liebt dich. Und was, wonach sich Gott sehnt, ist, sagt, Mensch, mein lieber Sohn, ich wünsche mir so sehr, dass du das, was ich dir sag, kapierst, verstehst und selber sagst, ja, Papa, jetzt habe ich es begriffen, ich mach's gern. So, und das ist genau das Problem, in dem wir hier stehen. Was du selber sofort beeinflussen kannst, das bist du selber. Wenn ich jetzt will, dass der Stefan freundlicher zu mir wird, dann kann jetzt sagen, Stefan, jetzt reiß dich mal am Riemen und grüß mich mal endlich freundlich und sei nicht immer so miesepetrig. Ne? So, da erreiche ich gar nichts. Was kann ich denn machen? Selber freundlich werden. Ich fange an, denn ich kann mich ändern. Ich kann so freundlich sein, wie ich will. Ne? Da gibt es keine Grenze für meine Freundlichkeit. Also werde ich freundlich zu ihm. Und was wird passieren mit der Zeit? Er wird freundlich. Das ist nämlich das Prinzip von Saat und Ernte. Ich sehe etwas und nach einer Weile werde ich das, was ich sehe, ernten. Und dieses Prinzip funktioniert in deinem ganzen Leben. Was dein Job ist, hier nicht zu beeinflussen, indem du da reinbrüllst, reinrödelst und jammerst und klagst, sondern indem du hier hineinsähst, indem du dich selber veränderst. Machst du mal eins weiter? Wenn du das nicht tust, sondern immer nur erwartest, dass sich die Außenwelt ändert oder akzeptierst, dass die Außenwelt ist, wie sie nun mal ist, so die Umstände sind halt so, ja, kann man halt nichts machen, die Umstände sind halt schlecht, ja, da kann man nichts machen. Was passiert dann? Die Außenwelt, das siehst du ja an den Pfeilen, übt immer mehr Druck auf dich aus. Und was machst du? Gehst immer weiter zurück. Der Druck wird stärker, gehst zurück und noch zurück und noch zurück. Und was passiert? Dein Einfluss schrumpft immer mehr. Und irgendwann gibt's dich gar nicht mehr. Weil dann wirst du nur noch bestimmt durch die Umstände, durch andere Menschen, die dir sagen, was du zu tun oder nicht zu tun hast, durch Gier oder durch Angst. Außenbestimmung schrumpft deinen Einflusskreis. Deswegen ist es wichtig, dass du lernst, Herrschaft über dein Leben anzunehmen, die Gott dir gegeben hat. Macht das Sinn oder macht das Sinn? Okay, machen wir weiter. Es gibt nämlich noch was Interessantes. Der reaktive Mensch zieht Negatives buchstäblich an. In Hiob heißt es, denn was ich gefürchtet habe, ist über mich gekommen und wovor mir graute, hat mich getroffen. Wenn du ein Mensch wärst, der die Selbstkontrolle und die Herrschaft über die Lebensumstände, die Gott dir gegeben hat, aufgibst, dann wirst du auch jemand, der immer mehr negativ denkt. Und negatives Denken führt auch zu negativer Sprache. Und du wirst wie ein Magnet das Schlechte anziehen. Das musst du mal beobachten. Leute, die konstant negativ reden, die konstant in Angst leben, sind Leute, die das Negative oft auch wie ein Magnet anziehen. Das ist eine geistliche Wahrheit. Ich habe das oft genug gesehen, oft genug auch mit Leuten zusammengesessen. Und guck mal Leute an, die irgendwie überdurchschnittlich erfolgreich auf bestimmten Gebieten sind. Das sind Leute, die haben eine gewisse optimistische Grundhaltung. Vielleicht nicht in allen einzelnen Segmenten ihres Lebens, aber in entscheidenden Segmenten haben sie eine optimistische Grundhaltung. Wer für mich immer hier in der Gemeinde so ein Paradebeispiel ist, das ist unsere Oma, die Maria. Maria ist sie, gell? Da hinten sitzt sie, ne? Gib dir mal einen Beifall. Maria ist 90, glaube ich, mittlerweile, oder? Weiß es niemand so genau, ne? Bitte? 82, das ist auch alt, ne? Und, ja, nee, das ist eine Ehre. Aber ihr müsst sie mal sehen, wann immer sie reinkommt, sie strahlt über das ganze Gesicht. Sie hat 2 Hüftgelenksoperationen, ne? Oder Knie, ne? Das ist ja auch eine Übel. Ich habe sie besucht im Krankenhaus beim ersten Mal. Die hat überhaupt nicht, da war kein Gejammer, kein. Und die war so schnell wieder draußen und so schnell fit, ne? Dann haben sogar die Ärzte gestaunt. Und das ist einfach, wenn du mal so alt werden willst wie die Maria, ne? Dann guck dir die Maria an, wie sie lebt. Ne? Das ist ein echtes Beispiel. Gell? Und Maria war ein Waisenkind. Also keinen tollen Start ins Leben gehabt. Ja? Und guck sie dir mal an, was für eine tolle Ausstrahlung sie mit 82 Jahren noch hat. Geht dann nachher mal zu Maria und segnet sie mal und holt euch von ihren Segen ab. Das ist etwas, deine Einstellung macht es aus. Und es liegt an dir, ob du so oder so lebst. Du hast es in der Hand, nicht dein Nachbar, nicht dein Vater, nicht deine Mutter, nicht die Umstände, nicht die schlechte Kindheit, die du gehabt hast. Denk mal, was ich vorhin gesagt habe nochmal. Warum hat ein Auto eine große Windscheibe und einen kleinen Rückspiegel? Weil wir nach vorne schauen sollen und nicht zurück. Und so ist es mit deinem Leben. Schau nach vorne. Deine besten Tage liegen potenziell vor dir und nicht hinter dir. Denn was hinten ist, kannst du nicht mehr ändern. Aber was vor dir liegt, kannst du heute ändern. Es ist dein Wille. Es ist deine Entscheidung. Und du kannst vielleicht da wieder noch sagen, die halt gut reden. Ne? Aber du hast Gott hinter dir. Denselben Gott habe ich auch. Ich bin nicht besser als ihr. Ich vertraue vielleicht Gott mehr als ihr. Das kann vielleicht sein. Aber besser bin ich nicht. Bin wahrscheinlich schlechter als mancher hier im Raum. Von meinen Startchancen, von meiner Berufsbildung, von meiner Schulbildung, von meinen natürlichen Fähigkeiten. Aber ich verbünde mich mit Gott. Und das gibt Kraft. Und wir sollten aufhören, die Welt uns beeinflussen zu lassen. Da ist der unmögliche Chef und Vorgesetzte. Der unkooperative Arbeitskollege macht mir die Arbeit zur Last. Der unmögliche Lehrer ist schlecht an meinen schlechten Noten. Er hat mich schon wieder beim Spicken erwischt. Der faule Mitarbeiter. Der Markt ist so schlecht. Ich schaffe das niemals. Da brauche ich doch erst gar nicht anfangen. Ist da jemand, der es für mich tun könnte? Meine falsche Erziehung, meine schwere, schlechte, schlimme Kindheit, meine ungehörigen Kinder kosten mir noch die letzte Energie. Ach, und mein Ehepartner ist so völlig anders als ich. Meine Gemeinde könnte einfach liebevoller und aufmerksamer zu mir sein. Und das sind alles reaktive Äußerungen, die geschehen aus Gefühlen, die ins Hochkommen. Wir fühlen etwas und dann geben wir diesen Gefühlen einen Namen und Der Name hat oft so ein Wort in sich selbst mit Leid. Und die Welt, die Böse. Aber wenn du ganz ehrlich bist und guckst dir all diese Dinge an, dann bist du derjenige, der all diese Positionen ändern kann. Du hast es in der Hand. Und das ist, wie Marco gesagt hat, es ist ein Prozess. Keine McDonald's-Gesellschaft. Ich sage dir heute nicht heute Abend, mach heute Abend so und alles ist gut. Es ist ein Prozess. Du wirst da noch 100 Mal auf die Schnauze fallen, das verspreche ich dir. Aber der Gerechte fällt 7 Mal und steht immer wieder auf. Das ist der Sieg. Machst du mal eins weiter? So, und wenn du diese Regeln beherzigst, dann siehst du, das Einzige, was du ändern kannst, bist du selber. Und was wird passieren, wenn du eine gesunde Innenwelt hast, wenn du sagst, ich werde mich ändern und dann werde ich die Umstände ändern, wird dein Einflussbereich immer größer. Es gibt keine Grenze. Überleg mal Leiter, die vielleicht wie Yonggi Cho mit seiner Gemeinde in Korea mit 800.000 Leuten, das ist im Grunde ein Mensch gewesen, der durch eine entsprechend innere Haltung seinen Einflussbereich auf 800.000 Menschen ausgedehnt hat, die er geistlich, ich sage es jetzt mal einfach so, beeinflusst. Nicht negativ, sondern er ist für sie ein Vorbild geworden. Das ist aber, weil er diese Kapazität in sich entwickelt hat, nicht gesagt hat, oh, als Yonggi Cho anfing in Korea, das war 1957, mit einem zerfledderten, zerzausten, kaputten Armeezelt, da kamen 8 Leute in dieses Zelt. Korea war ein völlig unchristliches Land, zu einem Zeitpunkt ganz, ganz wenig Christen. Und er hat damals schon, schreibt er in seinem Buch, ich habe zu diesen 7 Leuten so gepredigt, als ob 1000 in meinem Zelt waren. Er hat sich mit Gott eins gemacht, er hat eine andere Realität gesehen, hat gewusst, wer er ist. Und einige Jahrzehnte später war die Yoido Church ist die größte Kirche, immer noch größte Einzelgemeinde der Welt. Und heutzutage, ich weiß nicht, aber du weißt es vielleicht besser, wie viel Prozent Christen gibt es in Korea? Ich glaube, es sind jetzt schon um 34%, habe ich gelesen. Ne? Muss man überlegen, 34%, das sind nicht wie bei uns Papierchristen, das sind bekennende Christen. 34%, das heißt, die bewegen was im Land. Und du kannst sagen, Korea ist de facto ein christliches Land. Ne? Und das in einer unglaublich kurzen Zeit. Was wäre, wenn man gesagt hätte, oh, das hat ja eh keinen Zweck, das ist so hart hier, der Boden ist so hart und da brauchen wir doch gar nicht anfangen. Ne? So, und das ist das, was auch mit deinem Leben passiert. Ob du in deiner Schulklasse bist, in deiner Familie bist, in deiner Firma bist, in deinem Geschäft bist. Du hast es in der Hand, ob dein Einflussbereich wächst oder schrumpft, indem du dich eben nicht unter die Umstände beugst, indem du dich nicht durch andere Menschen regieren lässt oder lenken oder leiten lässt, indem du die Verantwortung für dein Leben selber übernimmst, indem du nicht erwartest, dass sich der andere ändert, sondern indem du dich änderst. Und wenn dir irgendjemand zuwider ist oder irgendwie ein Umstand zu schwer ist, dann frag dich, was kann ich machen, damit sich das ändert? Nicht, was kann der machen? Oder das müsste man mal ändern. Ne? Da müsste man mal was machen, nicht? Mann, ich hasse Mann. Wenn ich das schon höre, das Wort, gell? Mann müsste, Mann sollte. Da rufen manchmal Leute an, die sagen, man sollte dies und das in der Gemeinde machen. Ne? Da sage ich, okay, machst du's? Ja, nee, ich, also ja, ich bin ja völlig unbegabt, ich kann das ja gar nicht. Und nein, ja, wer ist Mann? Ne? Proaktive Menschen wissen, das Einzige, was sie ändern können, ist mich. Sag mal, der Einzige, den du ändern kannst, bist du selber. Machst du mal eins weiter? Josef von Ägypten. Er war, für mich ist das Paradebeispiel von so jemandem. Sein Leben war von von teilweise tollen und teilweise äußerst widrigen Umständen gekennzeichnet. Er war der Lieblingssohn seines Vaters, das war nicht gut. Das brachte ihn in die Feindschaft seiner Brüder ein. Schlimme Kindheit. Traumatisierte Kindheit. Seine Brüder entführen ihn, werfen ihn in einen Wadi, einen ausgetrockneten Flusslauf, ziehen ihn dann wieder raus, verkaufen ihn an midianitische Sklavenjäger und die wiederum schleppen ihn nach Ägypten und verkaufen ihn dort. Er ist Sklave, von zu Hause weg, im zarten Alter von vielleicht 14, 15 Jahren. Kein guter Start in ein tolles Leben. Dann sagt er sich aber, okay, hier bin ich und jetzt mache ich das Beste draus. Er lässt sich nicht von den Umständen beeindrucken, sondern er spuckt in die Hände und er arbeitet. Und Gott ist mit ihm, das steht ausdrücklich in der Bibel. Der Herr war mit ihm. Und der Herr ist auch mit dir, mit jedem hier, wenn du an ihn glaubst. Was passiert? Er fällt so auf, dass er in kürzester Zeit zum Verwalter des ganzen Besitzes von Potiphar wird, der ein hoher Beamter am Hof des Pharao war. Alles war unter die Hände Josefs getan. Karriere. Warum? Weil er nicht da saß, die Umstände verdammte, seine Brüder verdammte, oder vielleicht dort einen Psychologen aufgesucht hat, ein paar Tiefensitzungen gemacht hat, sondern gesagt hat, ich kann das nicht mehr ändern, was passiert ist, aber ich kann meine Zukunft ändern. Ich nehme es in die Hand und ändere mich. Dann kommt der nächste Karriereknick. Die Frau von Potiphar ist hinter ihm her, ne, war ein attraktiver junger Mann, und er sagt, ehrenvoll wie er ist, nein, das mache ich nicht. Dein Herr hat mir das ganze Haus anvertraut, aber dich nicht. Und hier läuft nichts. Ne? Sie beschuldigt ihn zu Unrecht und er wandert in den Knast. So, das ist die Dankbarkeit. Er hätte jetzt allen Grund zu sagen, Gott, ne? Das habe ich davon, dass ich dir gehorcht habe. Du sollst nicht Ehe brechen. Hätte ich es doch nur gemacht, dann wird mir es gut gehen. Ne? Und nun sitze ich im Knast hier. Wie viele von uns Christen sind oft sauer? Ne? Wir gehorchen Gott. Ah ja, habe ich einen Zehnten gegeben und jetzt, was ist? Ne? Ja, das ist ein Prozess. Es ist, wie Marco sagt, mit Gott leben ist ein Prozess. Lies mal die Josef-Geschichte. Im Gefängnis erinnert er sich wieder an dasselbe. Er beginnt dasselbe Handlungsmuster, er wird proaktiv. Er lässt sich nicht durch die Umstände, die wüsten Gefangenen, die homosexuellen Übergriffe und was weiß ich, was da alles war in dem Knast, beeindrucken. Er steht zu sich, er lebt ein ordentliches Leben, er ist verantwortlich. Und was passiert? In kürzester Zeit ist er der Aufseher von dem Knast. Das ist ja schon komisch, ne? Das wiederum hilft ihm, dass er die Aufsicht über die Edelgefangenen kriegt. Ne? Da gab es auch die, das waren dann so wahrscheinlich Gefängniszellen mit Harem und Klimaanlagen. Ne? Da waren die Spezialgefangenen des Pharao drin und die durfte er nun versorgen. Das waren hochgestellte Beamten. Und Gott erlaubte ihm, diesen Beamten zu dienen, prophetisch zu dienen. Und dadurch baut Gott eine Brücke zum Pharao. So. Aber dazu musste er erstmal in die Position kommen und da kam er durch proaktives Handeln hin. Und dann kommt der nächste Karriereknick. Die Typen vergessen ihn einfach. Der eine wird den Kopf kürzer gemacht und der andere kommt raus aus dem Knast und vergisst ihn einfach. So undankbar ist die Welt, ne? Wir dienen den Leuten und was kriegen wir dafür? Wieder nur den Arschtritt. Ja, wir armen Christen, wir sind halt nur zum Leiden geboren, ne? Aber er lässt sich nicht unterkriegen. Und die Zeit kommt. Und der Mann erinnert sich, sagt, hey Pharao, da hockt ein Typ im Kerker und der hat mir alles gesagt, bla bla bla. Hol den doch mal und Pharao holt ihn hoch und Josef gibt ihm voll die Richtung vor, sagt ihm voll, was Sache ist. Und der Pharao ist total geplättet und gebügelt und sagt dann, welcher Mann kann uns in der Krise helfen, die jetzt kommt, außer dieser Josef? Und er wird über Nacht zum Vizekanzler von Ägypten. Eine erstaunliche Karriere. Wir sehen oft nur immer, was da passiert ist. Aber guck mal die einzelnen Schritte, wie es passiert ist. Wie viele Möglichkeiten hätte er gehabt, sich durch den äußeren Druck, ich brech, ich höre auf, ich mag nicht mehr und Gott, scheiße, ich bin dir nachgefolgt, das habe ich jetzt davon und diese bösen Gefangenen und mein böser Potiphar und diese böse Frau und du hörst nichts davon. Stattdessen sieht er ganz genau, jetzt bin ich hier, was kann ich tun? Das Beste, was ich tun kann, ich streng mich an. Ich mache auf mich aufmerksam. Das ist der Weg. Du kannst diese Geschichte eins zu eins auf dein eigenes Leben übertragen. Lukas 6,41. Was siehst du den Splitter im Auge deines Bruders und den eigenen Splitter nimmst du nicht wahr? Das ist oft das, wir sehen immer das andere. Fang mal an, dich zu betrachten. Wenn ein Problem ist, dann frag dich mal, was kann ich denn tun, um das Problem zu lösen? Und du wirst merken, das ist das, was dich auf den richtigen Weg bringt. Du kannst nur das ändern, was in dir ist. Du kannst andere Menschen nicht ändern. Du kannst die Umstände nicht von außen ändern. Aber indem du dich änderst, ändern sich Umstände. Und hab keine Angst, wenn du auf diesem Weg Fehler machst. Wir sind sofort fertig. Fehler sind nicht dafür da, dass sie uns verdammen. Ein Fehler ist nicht dazu da, dass du dich verdammst. Ein Fehler ist eine Methode mehr, die du entdeckst, wie es nicht geht. Das hat Edison gesagt. Er hat 100 Fehlversuche gehabt, bis er die Glühbirne endlich erfunden hatte. Und er hat gesagt, mit jedem Fehlversuch habe ich eine Methode mehr entdeckt, wie es nicht funktioniert. Es war ein positiver Zugang zu Fehlern. Und du solltest dir, denn du hast Gnade bei Gott, auch bei deinen Fehlern, einen positiven Zugang erlauben. Sagen, okay, jetzt habe ich noch einen Weg entdeckt, wie es nicht funktioniert. Machen wir weiter. Und ich, ja, schon wieder. Fehler sind auch nicht dazu da, dass wir uns defensiv aus ihnen dauernd rausreden. Wenn du einen Fehler gemacht hast und du hast ihn in Verantwortung zu jemandem gemacht, dann sag, hey du, scheiße gelaufen, sorry, mein Problem, habe ich falsch gemacht. Jetzt weiß ich, was schiefgelaufen ist, ich werde es beim nächsten Mal besser machen. Punkt. Und nicht, ja, die Umstände und da war das und jenes und so. Das kommt auch so blöd an, vielleicht bei deinem Vorgesetzten. Es kommt bei den Leuten viel besser an, wenn du sagst, hey, sorry, falsch gemacht, tut mir leid, ist dumm gelaufen, kann ich was tun, um das zu kompensieren, bla bla, aber jetzt werde ich es besser machen. Ne? Und dann mache ich es auch besser. Und dann werden die Leute sagen, wow, das ist ein verantwortungsbewusster Mitarbeiter. Aber sich rausreden, das bewirkt genau das Gegenteil. Weil wenn du deinen Fehler verteidigst, dich rausredest, wälzt du wiederum die Verantwortung auf etwas anderes ab. Und was passiert? Du lernst nichts. Du bist vielleicht davongekommen in deinen Augen. Oh, jetzt habe ich keinen Anschiss gekriegt. Ich habe es auf jemand anderen geschoben oder die Umstände. Aber du lernst nichts. Und der Fehler ist immer noch in deinem Leben. Und du wirst ihn wieder machen. Und es wird schlimmer werden. Und es wird schlimmer werden. Und darum, hab keine Angst, Fehler zu machen. Fehler zu machen gehört zum Leben. Darum ist Christus gestorben, dass wir Fehler machen können. Sonst hätte er nämlich nicht sterben brauchen. Er hätte sagen können, hey, strengt euch mal gescheit an, Jungs. Und dann kriegt er das schon hin. Er weiß, dass wir es nicht hinkriegen alleine. Aber er weiß auch, dass wir Fehler machen müssen, um zu lernen. Egal, David hat sehr große Fehler gemacht. Ich sage das immer wieder gerne. Mord und Ehebruch, zwei sehr schwerwiegende Fehler. Aber er war und blieb ein Mann nach dem Herzen Gottes, weil er seine Fehler eingesehen hatte, weil er aufstand. Der Gerechte fällt siebenmal und steht immer wieder auf. Zur Freiheit hat uns Christus befreit, so steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auferlegen. So. Ein letzter Vers. Und wenn ihr euch noch so viel sorgt, könnt ihr erleben, auch nicht um einen einzigen Augenblick verlängern. Hör auf, voller Sorge zu denken, werden wir genug zu essen haben? Werden wir genug zu trinken haben? Was sollen wir anziehen? Wollt ihr denn leben, und das ist das Entscheidende, wollt ihr leben wie die Menschen, die Gott nicht kennen? Und viele Christen leben wie Menschen, die Gott nicht kennen. Viele Christen kennen Gott nicht. Und so leben sie auch. Sie haben ein religiöses Verständnis von Gott. Sie können dir die vier geistlichen Gesetze wahrscheinlich aufsagen. Aber sie kennen Gott nicht persönlich. Und das ist das, was Jesus sagt, wenn du ihn persönlich kennst, dann wirst du dich nicht mehr sorgen. Und die Lösung ist, gebt nur Gott und seine Sache den ersten Platz. Und das bedeutet, dass ich eben aus dem Boot raussteige, dass ich vertraue. Und Gott wird, wenn du ihm vertraust, dich niemals, niemals, niemals enttäuschen. Ich bin 23 Jahre Christ und ich kann das immer und immer wieder mit Silvia zusammen bezeugen. Gott hat uns noch nie enttäuscht. Es ging zwar manches schon eine Weile, aber er kam nie zu spät. Wir haben jetzt auch, unsere Maintain Your Faith-Konferenz ist vorbei und wir haben so Bammel gehabt und so gebibbert und gezittert, auch mit den ganzen Finanzen. Und das war wirklich eng, ne? Aber Gott hat uns durchgetragen. Er hat gesagt, mach das. Und wir sind durchgekommen. Und Gott hat uns auch hinterher gesegnet. Wir leben, wir sind immer noch da, wir existieren noch. Und wir wachsen sogar. Und das ist einfach, Gott ist treu. Und manchmal, wenn du mittendrin bist, dann möchtest du am liebsten ein tiefes Loch graben und verschwinden. Und die Leute, die mich Donnerstag, Freitag auf der Konferenz erlebt haben, das waren für mich zwei Tage, wo ich am liebsten unter die Couch gekrochen wäre und gesagt hätte, okay, Rainer, Marco, macht's, ich bin nicht zu sprechen. Ne? Das ist okay. Wir dürfen diese Zeiten haben, wo wir die Flügel hängen lassen. Aber dann kommt Gott und baut dich auf und dann nimm diesen Wind und geh voran. Ich möchte eine Hausaufgabe noch mit auf den Weg geben. Das haben wir schon gehabt. Ne? Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihnen auch. Das ist das Gesetz und die Propheten. Du willst, dass jemand freundlich ist? Sei freundlich. Du willst, dass dich jemand beschenkt? Dann beschenk du jemanden. Du willst, dass dir jemand mal eine Karte schreibt zu Weihnachten? Dann schreib du mal eine Karte. Du willst, dass sich jemand bei dir bedankt für das, was du getan hast? Dann bedank du dich vielleicht bei denen, die was für dich getan haben. Und so funktioniert das. Jesus sagt, das ist das Gesetz. Logos, das ist das Wort Gottes. Ne? Das funktioniert, weil Gott dahinter steht. Okay, jetzt zu den Hausaufgaben. Ja. Stärke deinen Charakter. Das heißt, nimm dir kleine Verpflichtungen vor, die du einhältst, Sachen, die gegen dein Gefühl gehen. Versuch das mal durchzuziehen. Etwas, was du gar nicht gern machst. Sag, okay, ich nehme mir vor, das ziehe ich mal durch. Ich sag nicht die Umstände, ich kann es nicht, das schaffe ich ja doch nicht, das ist nicht mein Ding. Mach's. Und du wirst merken, dass du imstande bist, Dinge zu tun, von denen dir dein Herz sagt, das kann ich nicht. Sei ein Teil der Lösung und nicht das Problem. Viele von uns sind das Problem. Oder kauen immer nur das Problem und du sitzt im Team und da hast drei Leute und alle reden immer, ja, aber und ja, ja. Hör doch auf. Werde ein Teil der Lösung, anstatt das Problem zu sein. Kritisiere nicht. Mein blöder Mitarbeiter. Mach's besser. Mach es vor. Sei ein Modell für den anderen, an dem er sich ein Beispiel nehmen kann. Das ist schwer. Das ist schwer, weil nämlich wir was machen müssen. Es ist viel leichter. Ich meckere auch lieber. Oh, gerne. Ja. Das ist einfacher. Verurteile nicht sofort. Ermutige den anderen, es besser zu machen. Ist auch so schwer. Ich meine, auch gerade, wenn es zum 10. Mal passiert. Okay, mein lieber Mitarbeiter. So, streichen, streichen. Jetzt machen wir schön deinen Mund auf. Hier hast du deinen Keks zur Belohnung. Beobachte mal deine Sprache auf reaktive Äußerungen hin. Ich kann es nicht, das schaffe ich nie, ich habe das noch nie gekonnt. Meine Vergangenheit, die Umstände, die bösen Nachbarn, mein blöder Chef, mein dummer Pastor. Erwarte Änderungen nicht von anderen Menschen, ändere dich selber und ändere das, was du ändern kannst. Und dann wart mal auf die Resultate, es ist spannend. Wenn du denkst, das Problem ist außerhalb von dir, dann ist genau das dein Problem. Wenn du denkst, das Problem ist außerhalb von dir, dann ist genau das dein Problem, denn das Problem bist du. Und du kannst dich ändern und du wirst sehen, die Probleme werden sich ändern. Es funktioniert. Was du willst, dass die anderen dir tun, das tust du ihnen. Das ist das Gesetz und alle Propheten. Jesus kam auf die Erde, um uns ein Beispiel zu geben. Er hat uns nicht mit dem Gesetz, den 10 Geboten, alleine gelassen, die vor uns stehen als eine unerfüllbare Forderung. Er sagt, ich weiß, dass ihr es nie halten könnt. Ich komme zu euch. Ich werde euch lieben. Ich werde euch in mein Reich hineinleben. Ich werde euch ein beispielhaftes Leben vorleben. Und das Erstaunliche ist, dass dieses Leben von Jesus Christus Milliarden von Menschen anzieht. Und sie folgen ihm. Milliarden von Menschen folgen ihm ohne Zwang, ohne Druck, ohne es zu müssen, sondern weil sie überwältigt sind von diesem Vorbild. Weil sie diesem Vorbild nacheifern möchten. Sie stolpern zwar, sie fallen hin, das ist für ihn gar kein Problem. Er ist stark genug, damit umzugehen. Aber er hat uns das vorgelebt, er hat uns gezeigt, wie eine ganze Rasse von Menschen ändern kann. Er hat uns geändert durch sein Vorbild. Dadurch haben wir vorhin in der Anbetung gesagt, wir schauen auf ihn zu schauen, verändert uns. Amen. Okay, so. Nimm dir diese Dinge mal zu Herzen. Versuche das in deinem Leben umzusetzen. Und erkenne, dass Jesus das größte Beispiel für dich war. Amen.